Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Hallo Kais.
Hallo Elena Gorges. Wir sagen doch immer Vorname, Nachname.
Oh, stimmt. Wie heißt du nochmal mit Nachnamen? Batti, oder?
Nicht ganz.
Harabi. Hallo genau. Kais Harabi. Ich wollte dich fragen, bist du bereit für die Rap-Exegese?
Zum
Hast
Glück
du dir das Standardwerk Hip-Hop in Deutschland bereitgelegt mit 2500 Seiten?
Gibt's das?
Nein, das habe ich gerade erfunden.
Okay, nee, ich bin tatsächlich bei Rap immer nur so, habe ich so gesundes Halbwissen. Aber ich glaube, wenn es um den Song geht, um den wir heute sprechen wollen, dann da habe ich mich auf jeden Fall so ein bisschen reingearbeitet und deswegen fühle ich mich da zumindest einigermaßen kompetent.
Ja, das ist sehr wichtig, dass man sich hier reinarbeitet, bevor man hier in lakonisch elegant sprechen darf, Professor Dr. Kais Harabi. Also die Hip-Hop-Formation Antilopengang hat in der letzten Woche einen Song veröffentlicht, der heißt Oktober in Europa. Und ja, damit hat sie eine Debatte ausgelöst und ein bisschen die Rollen im angestammten Meinungsspektrum durcheinander gewirbelt. Die Bild-Zeitung hat zum Beispiel gejubelt, linke Band entlarvt linke Doppelmoral. Und die CDU-Politikerin Julia Klöckner hat das Lied auf ihrem Insta-Account geteilt.
Das ist ganz schön wild. Also ich habe das auch gelesen, vor allem diese Meldung, dass der Song in der Bild-Zeitung, also der Song Oktober in Europa von der Antilopengang in der Bild-Zeitung so positiv rezipiert wurde. Da dachte ich auch so, also irgendwie würde ich mir da als Band, die sich dem linken Spektrum zuordnet, jetzt auch am Kopf kratzen und fragen, ob ich nicht doch was falsch gemacht habe. Wobei der Song an sich ja eigentlich tatsächlich irgendwie, finde ich, ein relativ wichtiger Debattenbeitrag ist, aber... Ja.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich auch dann, als ich den gehört habe, recht ungute Gefühle. Und zwar nicht nur, weil die Bild-Zeitung ihn liked, sondern wegen Textzeilen wie dieser hier.
Zivilisten in Gaza sind Schutzschild der Hamas, Schutzschild der Nachfahren der Judenvergaser, Schutzschild der sonst immer so mutigen Blabla, nie wieder Blabla auf Instagram-Saga. Berkeley näher an Teheran als an San Fran, also an den Mullahs und nicht den Studenten. Ich wollte ja zur Antifa-Demo gegen Judenhass, aber gab keine in Berlin. Gute Nacht.
Also der ganze Song ist ein Song über Antisemitismus in Deutschland und Antisemitismus in der Linken und die ausbleibenden Reaktionen seit dem 7. Oktober, seitdem die Hamas ja fast 1200 Menschen ermordet hat in Israel. Aber in dieser Textzeile macht er für mich eben auch das Tor auf zum Nahostkonflikt und zu dem, was in Gaza gerade passiert. Und da hatte ich dann persönlich sehr viele Fragezeichen, weil es für mich sich einfach nicht richtig angefühlt hat in dieser zugespitzten, polemischen Form, die ja wahrscheinlich auch typisch ist für einen Rap-Song oder die Antilopengang, so über das zu reden, was da gerade passiert.
Ja, die Fragezeichen, die hatte ich tatsächlich auch, als ich den Song gehört habe. Also jetzt mal jenseits des Themas dachte ich dann auch bei diesen Textzeilen so, ist das wirklich das richtige Wording? Sind das wirklich die Zeilen, die wir jetzt auch als Gesellschaft brauchen, die uns in dieser Debatte, in diesem Diskurs weiterbringen? Da bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher.
Ja, wir hatten uns auch gefragt, was will die Band eigentlich? Also wen adressiert sie genau? Was will sie erreichen? Und hatten dann gedacht, darüber wollen wir heute sprechen.
Genau. Und zwar nicht alleine.
Und zwar mit Maria Latkovic, Journalistin und Autorin. Sie begleitet und kommentiert die Debatte in Deutschland seit dem 7. Oktober in ihren Stories bei ihrem Instagram-Account und liefert da auch immer wieder wertvollen Kontext, wie ich finde. Hallo Maria.
Hallo.
Ja, und neben Maria haben wir noch eingeladen Jakob Jatzer. Er ist Kulturjournalist bei der Süddeutschen Zeitung und schreibt immer wieder über Pop-Themen, unter anderem auch über diesen Song von der Antilopengang. Hallo Jakob.
Guten Tag.
Jakob, wenn wir mal gleich mit dir anfangen, du hast ja eben drüber geschrieben und ich habe mitgenommen aus deinem Artikel in der Süddeutschen, dass du den Text vor allen Dingen sehr mehrdeutig findest. Ja, findest du ihn gelungen oder hast du auch Probleme, so wie wir, mit einigen Textpassagen?
Ich würde sehr gerne nicht von gelungen oder nicht gelungen sprechen, weil das klingt so nach, ich hebe oder senke jetzt den Daumen über dem, was diese ja doch relevanten und tollen Künstler gemacht haben. Ich finde, dass die ein paar Sachen sehr gut gemacht haben damit. Ich finde nämlich, dass sie so eine Art Empathie-regulativ sind gerade. Ich finde, sie vermitteln sehr gut auf einer emotionalen Ebene diese wahnsinnig beklemmende Stimmung, die jüdische Menschen in Berlin, in Paris, selbst irgendwie auf den Nobelstraßen der Städte haben, die Angst, die sie auch bis nach zu Hause mit sich tragen. Und ich finde, sie machen so ein paar Sachen weniger gut oder angreifbar, wenn man sie denn angreifen will. Und viele wollen sie ja angreifen, weil sie, das liegt aber auch so ein bisschen im Wesen des Pop, halt einfach verkürzen müssen. Und gerade die Zeilen, die ihr jetzt angespielt habt, werden ja auch so interpretiert, zumindest teilweise, dass man der Band selbst wiederum dann Rassismus vorwirft.
Wie geht's dir denn damit, Maria?
Ähnlich. Also mein erster Gedanke, als ich den Song gehört habe, war schon, dass ich das Gefühl hatte, das ist für jüdische Menschen in Deutschland gerade sehr, sehr wichtig. Weil eben diese Stille, die Jakob angesprochen hat, das ist schon auch das, was ich von jüdischen Bekannten und FreundInnen höre, dass es sie betroffen macht. Wie still es seit dem 7. Oktober ist, wenn es um Mitgefühl oder ja Empathie gegenüber jüdischen Menschen geht. Als ich dann quasi in die Textexegese eingestiegen bin, wie gefühlt halb Deutschland, waren letztlich genau die Zeilen, die ihr ja auch gespielt habt, die, bei denen ich mir dachte, das hätte es nicht gebraucht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, einfach die Solidarität auszudrücken, das Mitgefühl. Andererseits muss man natürlich sagen, dass die Antilopen-Gang, ja, sie haben keine Pressemitteilung fürs Bundeskanzleramt verfasst. Es ist ein Popsong, es ist ein Song einer Band, die sich selbst im linken, progressiven, antirassistischen Spektrum verortet, die auch schon sehr lange dafür bekannt ist, sich mit Antisemitismus immer wieder kritisch auseinanderzusetzen und die jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, wiederum die komplexesten Texte zu verfassen, sondern das ist schon immer auch polemisch bis provokativ. Und ich glaube, in dem Fall hätten sie sich und der Sache schon einen größeren Gefallen getan, im ganzen Diskurs überhaupt, wenn sie die Bezüge zu Gaza herausgenommen hätten. Denn man muss ja nicht zwangsläufig über den Nahostkonflikt und den Krieg aktuell sprechen, wenn man über Antisemitismus sprechen will.
Ja, und um das nochmal, um meine unguten Gefühle nochmal kurz zu präzisieren, ich habe irgendwie gedacht, wenn sie dabei bleiben, einfach nur den Diskurs in Deutschland anzugreifen oder ein ungutes Gefühl zu äußern oder, wie du gesagt hast, Empathie mit Jüdinnen und Juden in Deutschland, da wäre ich total dabei und fände es auch okay, wenn das übers Ziel hinausschießt oder polemisch ist. Aber ich lese das so oder ich empfinde das so, dass, wenn man sagt, Zivilisten in Gaza sind Schutzschild der Hamas, Schutzschild der Nachfahren der Juden vor Gaza, dass das für mich so eine Reduktion auf etwas ist, dieser Menschen, die dort, also es sind ja mehrere tausend Menschen dort jetzt inzwischen getötet worden, und ich lese das so, als sei das schon wieder so eine Empathielosigkeit gegenüber den Menschen, die da sehr mittrauern. Und ich frage mich, und das ist mein Enttäuschungsgefühl, wann kommen wir denn endlich da raus, das Leid der anderen zu leugnen, wenn wir Empathie für jemanden zeigen? Das war so mein Enttäuschungsgefühl. Könnt ihr das nachempfinden?
Also ich definitiv ja. Ich finde, dass diese eine Zeile mit sind Schutzschild der Hamas. Bei der anderen Zeile würde ich es anders sehen. Da würde ich sagen, dass es sich auf Linke in Deutschland bezieht, quasi die Nachfahren der Juden von Gaza. Und dass diese Zeile, glaube ich, zumindest hat die Band das auch hinterher noch erklärt, dass sie damit ausdrücken wollten, dass Linke in Deutschland letztlich die Opfer in Gaza als Vorwand benutzen für ihren eigenen Antisemitismus. Und ich glaube, da ist etwas Wahres dran. Bei der anderen Zeile mit den Menschen in Gaza, die Schutzschild der Hamas sind, das habe ich tatsächlich auch als relativierend empfunden und als empathielos gegenüber diesen Opfern.
Aber es ist natürlich nicht grundsätzlich falsch. Es ist natürlich nicht grundsätzlich falsch.
Aber nein, es stimmt
Reduktion, natürlich. In der Reduktion ist es natürlich irgendwie befremdlich. Ne? Das muss ich dazu sagen, dass ich es jetzt nicht grundsätzlich falsch finde.
Es ist auch so unsinnig, wenn man einerseits über Empathie und fehlende Empathie sprechen will, und das hattest du ja auch schon gesagt, dass man dann selbst so unempathisch ist an so einer Stelle. Also das fand ich auch ungut, und das hat ja auch zu Recht für viel Kritik gesorgt.
Ich fand es halt so interessant, weil ich den Song natürlich erstmal irgendwie so, ja, jetzt mal ganz hochgestochen als ästhetisches Phänomen wahrgenommen habe und dann überlegt hatte, woran erinnert mich das noch? Und dann war ich ganz schnell bei so klassischem Antifa-Rap, der immer so auf linken Demos läuft, so Bands wie Waving the Guns zum Beispiel, wo halt so diese Passagen, über die ihr jetzt gesprochen habt, irgendwie gut reinpassen, die so einen wütenden Duktus haben und dann aber eben diese Passagen, wo es um jüdisches Leben in Deutschland geht, die irgendwie eher sowas, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, sowas melancholisch-trauriges haben, so nach dem Motto, es geht jetzt auf düstere Zeiten zu oder die düsteren Zeiten sind schon da. Und da war ich dann irgendwie ästhetisch wieder so bei sowas wie Söhne Mannheims. Also irgendwie, glaube ich, ist dieses Spannungsfeld dazwischen auch total interessant. Und ich finde aber, das macht den Song irgendwie so misslungen, dass er so ästhetisch unausgegoren ist. Jetzt habe ich doch den Daumen gesenkt, so das, was Jakob eigentlich vermeiden wollte. Aber ich, meine Frage an euch wäre so, was bräuchte denn so ein Song, dass er so quasi in der gesamten Gesellschaft ohne Debatte aufgenommen werden würde, als ja, der spricht uns aus der Seele, er spricht was an, was wirklich wichtig ist?
Ich würde gern einmal noch, weil ich das, glaube ich, vielleicht vorher nicht deutlich genug gesagt habe, ich würde auch unbedingt sagen, dass das natürlich nicht rassistisch gemeint ist von Danger Dan, der diese Teile rappt. Ich wäre auch sofort bei der Interpretation, dass deutsche Linke diese Aussagen benutzen, um unter dem gut imprägnierten deckmäntlichen da ihren eigenen Antisemitismus verbreiten zu können. Das wäre mir noch wichtig. Und ich würde insofern widersprechen, als dass ich gerade ästhetisch diesen Song eigentlich sehr gelungen finde, dahingehend, dass er zumindest mal nicht, komisches Kriterium vielleicht, aber nicht peinlich ist, sondern eine gewisse Souveränität hat, eine gewisse Coolness, eine Attitude, bei der ich nicht irgendwie auf den Boden gucke und irgendwas Interessantes an meinen Schuhen entdecke, während er läuft. Und ich glaube auch nicht, dass das geht, dass wir einen Song machen, der einerseits emotional stark ist und da was anspricht und was zum Klingen bringt und es gleichzeitig allen recht macht. Ne, das Ganze bleibt ein Popsong und ist kein wissenschaftlicher Diskurs, kein Proseminar an der Uni. Man arbeitet da zwangsläufig ein bisschen mit Schlagworten und auch ein bisschen mit Parolen und mit denen wird man es nie allen recht machen können. Und ich glaube, das darf auch nicht unser Anspruch an so einem Song sein.
Aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, dass ich zumindest für meinen Teil diese bei dieser Zeile, die wir gerade problematisiert haben mit den Schutzschilden, auch erstmal auf genius.com irgendwie gucken musste. Das ist so eine Seite, die Songlyrics erklärt und mir dort die Erklärung durchlesen musste, weil ich mir total unsicher war, wie ich das verstehen soll. Also irgendwie funktioniert da für mich der Pop-Anspruch dann nicht, wenn ich halt genau wieder Textexegese machen muss, um überhaupt zu verstehen, was die von mir wollen.
Ja, würde ich auch sagen. Einerseits, wenn man Pop quasi immer so definiert, alles ganz klar und plakativ. Ich glaube, in dem Fall haben wir es ja mit einem Pop-Song zu tun. Also es ist ja eine politische Thematik, um die es geht. Und dann auch noch zu einem Thema, das irre komplex ist, wo es ja sowieso schwierig ist, Botschaften zu finden, Sätze zu finden, die klar sind in der Haltung und die keinen Raum aufmachen für ein Aber. Und das, also da würde ich sagen, da ist es klar, dass dann so Diskurse anfangen, zumal wir ja seit dem 7. Oktober faktisch erleben, man kann eigentlich fast gar nichts gefühlt sagen, ohne dass sofort jemand sagt, da müsstest du aber eigentlich auch sagen, das. Und also, dass das letztlich auch bei einem Song passiert, ich glaube, da kann man fragen, hat das jetzt mit der Qualität des Songs zu tun oder hat das eher mit dem Thema, das der Song behandelt, zu tun?
Naja, ein Song darf ja auch erstmal alles, ne? Der darf natürlich auch aus einer Betroffenheit argumentieren. Das ist ja gerade das Emotionale, was ein Song in der Regel transportiert. Eine Emotion, eine Situation, mit der man sich dann als Hörender im besten Falle identifiziert und denkt, ja, endlich sagt's mal jemand oder ja, das trifft genau mein Gefühl. Und vielleicht ist ja auch mein Enttäuschungsgefühl kommt eher daher, dass insgesamt in der Debatte so viel mit der eigenen Betroffenheit argumentiert wird und das im Endeffekt aber offensichtlich nicht weiter zu bringen scheint. Also so scheint es mir jedenfalls. ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr das empfindet und wie das generell in der Popszene gerade ist. Aber für den Kulturbetrieb insgesamt habe ich das Gefühl, wir gehen seit dem 7. Oktober durch ein sehr mühsames Debattental. Vielleicht ist das jetzt auch einfach mal notwendig, weil wir in Deutschland nicht so weit sind, wie wir immer dachten, beim Thema Antisemitismus, eigener Antisemitismus, aber auch Nahostkonflikt. Aber ich sehe noch nicht, ob wir aus diesem Tal auch wieder rauskommen, ob es uns irgendwo weiterhin bringt. Und bei dem Song sehe ich es gerade auch noch nicht. Aber vielleicht ja ihr.
Ich würde zustimmen, dass wir zu viel nach meinem Empfinden darüber sprechen, wie es uns allen damit geht, dass über Antisemitismus gesprochen wird und dass dieser Krieg stattfindet und wie in Deutschland darüber gesprochen wird. Und dass wir dabei stark aus dem Blick verlieren, dass das eigentliche Thema, über das wir ja sprechen wollen, Antisemitismus ist und dass es daran angeschlossen Themen gibt, über die man eben auch sprechen muss, etwa eben über antimuslimischen Rassismus, wenn es darum geht, dass Antisemitismus in Deutschland ganz gern externalisiert wird. Also ich würde mir mehr Diskurs darüber wünschen, anstatt dass ständig alle auf so einer emotionalen Ebene darüber sprechen, wie geht's mir jetzt mit all diesen Diskursen? Und ich würde mir wirklich auch wünschen, dass man mehr den Betroffenen zuhört. Und ja, denn die fühlen sich ja letztlich alle allein. Also gerade jüdische Menschen ganz besonders, weshalb es ja eben auch diesen Song, ich würde schon sagen, brauchte auch. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viele palästinensische Menschen in Deutschland, die seit dem 7. Oktober das Gefühl haben, wie es ihnen geht, wird nicht gesehen. Und diese Diskurse, die verschwimmen alle so und alle beteiligen sich daran. Und ich glaube, es ist schon auch ein Ausdruck davon, dass wir nicht geübt sind in solchen Debatten gesellschaftlich. Und dass, genau wie du gesagt hast, Elena, wir beim Thema Antisemitismus aber auch wirklich ganz große Lücken haben. Und zwar sehr viele Menschen ganz große Lücken haben und glauben, Antisemitismus zu verstehen, ohne ihn wirklich zu verstehen.
Ich würde vielleicht noch einwerfen, es gibt von Meron Mendel, der hat das bei uns in der SZ, finde ich, sehr, 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 sehr treffend formuliert, mit dem tollen Begriff selektive Empathie. Also ich glaube, wir erleben einen Diskurs, bei dem auf den zumindest latent extremeren Seiten, die müssen aber gar nicht ganz weit am Rand liegen, sondern so ein Stück von der Mitte noch schon, dass da einfach unglaublich viel Schmerz auf der jeweils, bitte in Anführungszeichen, anderen Seite ausgeklammert und ausgeblendet wird. Deswegen auch nochmal von der Seite finde ich etwas, was dieser Song toll leistet, eben diese Empathie vielleicht wieder ein bisschen anzukurbeln und dem ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja, ich glaube, er war auf jeden Fall sehr gut darin, einem wieder in Erinnerung zu rufen, dass es ja auch jüdische Menschen in Deutschland gibt, die gerade Angst haben, auf die Straße zu gehen und sich als jüdisch erkennbar zu geben. Ich finde den Begriff selektive Empathie ganz spannend, den du gerade genannt hast, Jakob von Meron Mendel, weil das auch irgendwie was ist, was ja, wenn man den Diskurs so ein bisschen verfolgt, immer wieder den Medien auch vorgeworfen wird. Mich würde mal interessieren, wie geht's euch als Journalistin, als Journalist damit, in diesem Diskurs auch zu manövrieren und auch mit Worten so selber in diesem Diskurs zu manövrieren?
Es ist so, dass ich mich auf die, ich weiß nicht, ob es eine bequeme Position ist, ich glaube, aber es ist eine sinnvolle Position. Ich versuche mich in diesem Konflikt einfach nur dazu äußern, wo ich das Gefühl habe, ich habe wirklich, wirklich was zu sagen und zwar wirklich was Fundiertes. Also jetzt in meinem Horizont fundiert, ob das für die Welt fundiert ist, weiß ich dann noch nicht. Und überlasse wahnsinnig gerne Menschen, die sich wirklich lang und tief und auch mal vor Ort mit diesem ganzen Komplex auseinandergesetzt haben, weshalb ich mich da jetzt eingeschaltet habe, als es eben um einen konkreten Song geht. Mit Songs kenne ich mich sehr viel besser aus als mit der Geschichte des Nahen Ostens. Und in einem anderen Fall mal, wo es um die Kommunikationsstrategie der Hamas und des Terrorismus an sich ging, weil ich dazu meine Magisterarbeit geschrieben habe. Also ich, und das wäre, glaube ich, auch so ein kleiner Appell von meiner Seite, ich versuche mich nur zu äußern, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne mich aus und hab was Sinnvolles beizutragen. Und wenn nicht, dann versuche ich, mich nicht zu äußern im Wissen drum, dass auch Schweigen natürlich immer ein irgendwie politischer Akt ist. Aber ich finde Schweigen immer noch sehr viel besser, als was Dummes zu sagen.
Das würde ich sofort unterschreiben. Also ich würde mir auch tatsächlich, und das entspricht auch der Erfahrung, die ich mache, wenn ich über dieses Thema schreibe oder über die Themen, die mit dem 7. Oktober verbunden sind, die ich da wahrnehme. Es gibt ein wahnsinnig großes Bedürfnis von allen möglichen Leuten, sehr viel zu sagen. Und das ist ja auch erstmal okay. Wir leben in einer freien, pluralistischen Gesellschaft, auch wenn sich leider immer mehr so Begriffe wie Meinungsdiktatur unter Leuten einschleichen. Aber das stimmt einfach nicht. Also grundsätzlich kann und darf man in Deutschland sehr vieles sagen. Und ich finde immer, und das ist auch etwas, was ich versuche, eher wenn ich über diese Fragen schreibe, herauszuarbeiten. Die Frage ist ja nicht, was darf man sagen, weil man eben fast alles sagen darf, sondern die Frage ist ja eher, warum will man etwas sagen und was will man sagen? Und wo will man vielleicht gar nichts sagen und aus welchen Gründen, obwohl man sich sonst bei entsprechenden Themen ständig äußert? Oder also das ist eher so eine Metaebene, auf die ich versuche zu gehen, eben weil ich finde, dass man das ganze Politische, die historischen Einordnungen und so weiter, das sollte man Leuten überlassen, die sich darauf verstehen. Und ich finde es komplett richtig, dass sich Betroffene auch äußern, weil es eben auch ein Erfahrungswissen gibt durch Betroffene, das man nicht einfach negieren kann. Aber gerade bei historischen Fragen oder eben auch so bei politischen Analysen, also manchmal, ich habe selbst Politikwissenschaft studiert und wenn ich dann sehe, wie Leute auf diese Dinge politisch schauen und was da für Vorstellungen von Politik und gesellschaftlichen Aushandlungen von Politik mitschwingen in all den Äußerungen, da denke ich mir, das ist so fernab von dem, wie es wirklich läuft. Und es wäre schon, glaube ich, auch gut, und da stimme ich Jakob eben auch wirklich zu, wenn wir uns alle öfter überlegen, warum will ich was, wo, wie sagen, anstatt immer zu sagen, man wird ja wohl noch sagen dürfen das oder man wird ja wohl noch Israel kritisieren dürfen. Oder also ich finde diesen Diskurs tendenziell einfach verschoben und versuche ihn bei meinem Schreiben immer so ein bisschen wieder dahin zu holen, wie ich es eben gerade erklärt habe, kommt aber nicht gut an unbedingt bei vielen Leuten. Ich merke schon, da gibt es, also das polarisiert.
Ja, also es ist wahrscheinlich die schwerste Übung, einfach mal den Mund zu halten, wenn man einfach so gewohnt ist, drauf loszureden. Aber also dieses hehre Ideal, dass nur jeder sich äußert, wenn er wirklich was Fundiertes zu sagen hat, vor allen Dingen auch in der Presse oder in der Öffentlichkeit, das kann ich schon verstehen. Aber es ist doch vielleicht ein Ideal, an das man nie rankommen wird, weil Menschen sich eben einfach äußern und weil man ja auch nicht immer irgendwas studiert haben kann, um sich dann in der Öffentlichkeit zu äußern. Also wenn jetzt der Sänger der Band The Idols einfach sagt, Viva Palästina, und ich denke, wie kann er das dann machen, und mir dann das Konzert verhagelt ist. Oder wenn irgendeine Museumsdirektorin eine Ausstellung absagt, weil ein Kurator, weil sie mit dem Kurator oder der Kuratorin kein Common Ground mehr findet, weil die Person vielleicht gar nicht mal in ihrer Kunst, aber auf ihren Social-Media-Kanälen etwas Antisemitisches geliked hat oder gesagt hat oder etwas Mehrdeutiges, dann sind wir plötzlich in Situationen, wo wir tatsächlich im Alltag und ganz konkret entscheiden müssen, ist das jetzt für mich eine Grenze oder halte ich das noch aus? Und wir sind ja in diesem Spannungsfeld, keine Ahnung, vielleicht sind wir selber jüdisch oder wir haben jüdische Freunde und denken, ich möchte auf gar keinen Fall, dass auf meiner Theaterbühne, in meinem Museum, auf meiner Konzertbühne Antisemitismus geäußert wird. Und gleichzeitig bin ich der Freiheit der Kunst verpflichtet oder sage mir, ja, ich muss das halt auch aushalten. Und ich glaube, dieses es sollte nur jemand sprechen, der auch wirklich was zum Thema zu sagen hat, ist ja dann in dem Moment gar nicht umsetzbar, weil die Leute ja ihre Positionen posten und Künstler sind auch nicht immer Menschen, die eine ganze Bücherei, eine ganze Bibliothek durchgelesen haben. Wisst ihr, was ich meine?
Total. Ich habe das mit dem Schweigen ja aber auch gesagt auf die Frage, wie mache ich es für mich in meinem Alltag, dass das gesamtgesellschaftlich natürlich nicht niemals funktionieren wird und auch nicht funktionieren muss. Es darf sich ja jeder zu allem äußern in gesetzlichen Rahmen, die man dann halt irgendwann erreicht und dann bekommt man das zu spüren und das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber ich für mich versuche das so zu handhaben. Und wenn andere Leute das anders handhaben, ist das total okay. Sie müssen dann halt nur aushalten, wenn jemand, der sich besser auskennt, ihnen sagt, dass sie Unfug reden.
Ja. Aber ein Punkt, den ich ganz spannend finde, ist ja, dass es ja auch von vielen Institutionen auf die eine oder andere Art auch eingefordert wird, dass Leute sich eben positionieren sollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die den hochumstrittenen Versuch einer Antidiskriminierungsklausel in Berlin denke, der ja dann wieder zurückgenommen wurde, das ist ja auch schon eine Form von Positionierung, die da eingefordert wird. Zwar ja schon irgendwie eine, hinter der man auch stehen kann, weil wir natürlich uns, glaube ich, einig sind, dass Antisemitismus in staatlich geförderten Kunstinstitutionen nichts ist, was da vorkommen sollte. Aber es ist ja trotzdem eine Form von Positionierung, die eingefordert wird. Oder wenn wir jetzt irgendwie uns das Beispiel Nancy Fraser angucken, die von der Universität Köln wieder ausgeladen wurde, weil sie einen, ich glaube, Brief unterschrieben hat, was aber eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, weswegen sie eingeladen wurde. Da wurde ja auch irgendwie von ihr verlangt, dass sie sich von dieser Unterschrift und von dem Inhalt distanziert. Also irgendwie wird ja immer eine Positionierung verlangt. Und dieses Spannungsfeld zu sagen, ich äußere mich nur, wenn ich wirklich Ahnung davon habe, versus von mir wird verlangt, dass ich mich positioniere, um Fördergelder zu bekommen, um einen Preis zu bekommen, was weiß ich. Das ist schon irgendwie sehr schwer aufzulösen, oder?
Das stimmt. Also ich würde schon zustimmen, dass man Kunst keine Vorgaben machen soll, weil es eben so etwas wie Kunstfreiheit gibt. Und gleichzeitig würde ich aber schon auch appellieren, dass man sich überlegt, was sind eigentlich unsere Maßstäbe an Kunst? Also folgt aus Kunstfreiheit, dass man alles sagen, machen kann, was man will? Oder geht mit Freiheit nicht auch immer Verantwortung einher? Und in den letzten Jahren haben wir, wenn es um Sexismus in der Kunst ging oder auch um Rassismus in der Kunst, in dieser Gesellschaft, war zumindest mein Empfinden, schon einen Schritt dahin gemacht zu sagen, das akzeptieren wir nicht, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen oder ganze Gruppen von Menschen diskriminiert werden, stigmatisiert, klein gemacht und abgewertet, eben auch in der Kunst. Und das Interessante ist, dass wir jetzt bei Antisemitismus offenbar nicht zu einer so klaren Haltung finden. Und ich würde sagen, das hat schon mit dem Thema Antisemitismus oder dem Phänomen Antisemitismus zu tun, der ja eben nicht primär einfach nur eine Diskriminierungsform ist, wie etwa Rassismus oder Sexismus oder Klassismus, sondern der ja primär eine Verschwörungsideologie ist. Und weil er eine Verschwörungsideologie ist, der dann eben alle die trifft, die man als die sich Verschwörenden definiert hat, ist er wahnsinnig komplex zu erfassen. Und das resultiert dann eben in all diesen Definitionen, wie der IRA-Definition, die ja in Berlin dann implementiert werden sollte, wo dann eben andere gesagt haben, nein, lieber die Jerusalem Declaration. Und wieder andere haben gesagt, nein, gar keine Vorgaben.
Da muss man vielleicht ganz wahnsinnig kurz erklären, dass es die verschiedenen Definitionen von Antisemitismus sind. Und die IRA-Definition ist die Definition von der International Holocaust Remembrance Alliance.
Genau. Und die JDA ist die Jerusalem Declaration und die wurden von unterschiedlichen Gruppen quasi formuliert, zielen alle darauf ab, Antisemitismus greifbar zu machen, unterscheiden sich dann aber in Nuancen und diese Nuancen sind eben deshalb für die Leute, die sich mit diesen Definitionen beschäftigen, so wichtig, weil es dann eben ganz stark um das Thema israelbezogener Antisemitismus geht. Also ab wo kann man dann eben auch israelbezogenen Antisemitismus erfassen oder nicht? Und das ist ja eben dieses Thema, mit dem wir jetzt auch seit dem 7. Oktober in Deutschland sehr viel zu tun haben. Und für mich ist das alles ein Ausdruck von, weil so viele Leute so wenig wissen über Antisemitismus als Verschwörungsideologie und Diskriminierungsform haben und weil da so eine Hilflosigkeit auch bei vielen ist, passiert dann in einem Staat das, was immer passiert, wenn die Leute untereinander zu keiner Regelung finden können und es aber einen Konflikt gibt. Der Staat will irgendwann reingehen, um zu regeln, um es halt zu befrieden. Und das ist nie gut. Und der einzige Weg, wie sich das verhindern ließe, wäre natürlich, dass Menschen, Individuen, BürgerInnen als Mitglieder einer Gesellschaft selbst in der Lage sind, diese Konflikte auszutragen, was aber beim Thema Antisemitismus erfordern würde, dass wir uns alle wesentlich mehr bilden und überhaupt auch uns darauf verständigen können, was verstehen wir denn unter Antisemitismus.
Ich finde das so einen wichtigen Punkt von Maria, dass man vielleicht auch noch einmal versucht, zumindest so anzudeuten, was der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus ist, dass nämlich der Rassismus in der Regel ja eine reine Abwertung ist, dass die Menschen, über die wir da reden, als minderwertig ausgegeben werden. Und im Antisemitismus steckt ja so ein ambivalentes Ding drinnen, dass man natürlich diese Menschen einerseits auch abwertet, aber gleichzeitig in diesen grauenhaften Verschwörungsmythen als irgendwie übermächtige Wesen und sowas darstellt. Und ich glaube, diesen Teil klammert man vor allem in der linken Szene und auch in der Clubszene und so einfach sehr deutlich aus, was ein großes Problem in der Debatte ist. Vor allem ein Teil, bei dem es eben womöglich weniger böse Absichten bräuchte, sondern eben wirklich Aufklärung, um es besser zu machen. Also das ist so ein blinder Fleck, glaube ich, über den wir da reden. Und ich hatte noch einen Gedanken zu der Frage, der Vorstoß von Joe Giallo. Ich habe da so ein ungutes Gefühl trotzdem immer von so einer Gesinnungsabfrage. Und ich glaube, mit der tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir damit selbst anfangen. Wir haben ja jetzt leider keine ganz, ganz schlechten Chancen, dass zumindest auf Landtagsebene eine Partei in Funktionen kommt, in denen sie so eine Gesinnungsabfrage sehr, sehr gerne machen würde. Und möglicherweise schaffen wir da ein Einfallstor, wenn wir, Anführungszeichen, Demokraten damit jetzt auch schon anfangen. Also ich glaube, da öffnen wir eine Büchse, die wir womöglich besser zulassen, auch gerade weil wir uns beim Ergebnis eigentlich ja einig sind. Aber ich fürchte, man muss das Ergebnis diskutieren, wenn es passiert ist, so weh das tut. Aber ich glaube gerade ein Staat, auch das, was Maria gesagt hat, wir können uns nicht vor allem schützen, was da so an hässlichen Meinungen auf der Welt ist. Wir können die nicht vorab alle schon von uns fernhalten.
Also wenn ich jetzt so mich zurücklehne und mal so quasi von oben auf diese Debatte blicke, die wir führen, dann frage ich mich auch so, wozu ist die gut? Also bringt die uns als Gesellschaft irgendwie weiter, einerseits um diese Debatte um Antisemitismusklauseln, um Ausladungen von irgendwelchen Universitäten und dann aber auch eben die Debatte, die jetzt die Antilopengang mit diesem Song losgetreten hat. Glaubt ihr, dass das alles uns als Gesellschaft irgendwie hilft, unser Verhältnis zu dem Antisemitismus, den es in Deutschland ja gibt, so zu klären, um uns da irgendwie mit der Nase sozusagen reinzustoßen, dass wir da eine Baustelle haben? Oder treten wir da auf der Stelle? Was denkt ihr?
Weil ich nicht in die Zukunft schauen kann, wo es uns hinführen wird, habe ich nur eine furchtbar phrasige Antwort, für die ich mich jetzt schon entschuldige. aber Debatte hat ja noch nie geschadet. Also was anderes haben wir, um geistig weiterzukommen? Wir können ja nur debattieren, Punkt. Das ist wichtig und es ist auch wichtig, dass wir es in Details tun und es ist auch wichtig, dass wir dann aber auch das Große im Blick behalten. Aber ja, also wir haben nur die Debatte, um als Gesellschaft weiterzukommen und uns weiterzuentwickeln. Insofern wird sie uns gut tun müssen.
Ich würde widersprechen, glaube ich. Also aus so einer Bystander-Position, die wir dann ja doch haben als Außenstehende, würde ich auch sagen, Debatte ist immer wichtig. Wir können es nur auf die Art lösen und wir können uns nur darin üben, wie man Debatten führen muss. Aber ich glaube, wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass es hier um jüdische Menschen geht beim Thema Antisemitismus. Und wenn man denen zuhört, dann finde ich, nach meinem Empfinden ist es da so, dass die sagen, boah, das wird ja immer schlimmer. Es wird leider immer schlimmer. Und das würde aus meiner Sicht dem widersprechen, dass wir uns in eine gute Richtung bewegen. Und ich glaube, damit wir uns in eine gute Richtung bewegen, bräuchte es einen anderen Umgang mit den Themen. Ich glaube, es ist richtig, dass wir als Gesellschaft und als Individuen nicht untereinander anfangen können, wie Cops quasi, die anderen permanent zu kontrollieren und auszuspionieren, wer hat was gesagt und wer hat was geliked. Und also das ist nicht das, wie wir in einer Gesellschaft miteinander umgehen sollten. Natürlich wollen wir alle gesellschaftlich engagiert sein und dazu gehört auch, miteinander zu diskutieren und einander auch zu konfrontieren mit Meinungen und auch mit der Frage, wie viel können und wollen wir aushalten. Aber ich finde, es endet immer da, wo es diskriminierend wird. Und ich muss sagen, es ist, glaube ich, eine zu einfache Position, wenn wir als Nicht-Betroffene sagen, naja, wir müssen das halt aushalten, diese Debatten. Ich weiß nicht, ob ich das sagen können würde, wenn ich betroffen wäre. Ich würde, glaube ich, denken, Entschuldigung, wir können doch nicht sagen, na ja, jetzt müssen wir halt aushalten, dass die einen permanent Antisemitismus ablassen. Auf eine Art müssen wir es natürlich aushalten. Man kann es nicht stoppen. Wenn es gesagt ist, ist es gesagt. Aber ich würde mir da schon von einer Zivilgesellschaft wünschen, dass sie als Zivilgesellschaft klar macht, nein, das wollen wir nicht. Das machen wir nicht mit. Und denn wenn wir als Zivilgesellschaft das nicht tun und ich würde auch die Kultur in diesem Fall als Teil der Zivilgesellschaft verstehen. Wenn wir alle es nicht tun, dann passiert eben genau sowas wie in Berlin, dass die Konflikte so hochkommen, dass irgendwann der Staat sagt, ja gut, dann mache ich jetzt halt. Und das ist das, was es zu vermeiden gilt. Also ich finde, wir können das nicht alles permanent so eskalieren lassen, dass irgendwann immer nur noch der Staat alles regeln soll, sondern wir sollten, finde ich, als Zivil oder als Gesellschaft überhaupt aus all diesen Diskussionen und Debatten mitnehmen, dass wir zu einer anderen Kultur im Umgang miteinander finden müssen und dass wir, also für meine Begriffe ist es nicht getan damit, dass man halt sagt, ja, also furchtbar, was da alles passiert und hier ein Insta-Post oder hier habe ich einen offenen Brief unterschrieben und das ist jetzt meine Vorstellung von zivilgesellschaftlichem Engagement. Also da würde ich mir auch aus dem Kulturbereich schon mehr Haltung wünschen, auch mehr Bereitschaft in die Debatten zu gehen. Also nicht nur in der Kultur, bei uns allen, aber weil wir hier spezifisch über die Kultur sprechen und sich auch nicht gegenseitig ständig zu canceln. Also auch das bringt ja nichts. Ich finde, man muss ganz klar sagen, geht gar nicht, was du sagst. Aber dann zu sagen, und jetzt will ich dich nie wieder sehen, du darfst öffentlich nie wieder stattfinden, das wird auch nichts lösen. Also ich fürchte, wir werden aushalten müssen, uns gegenseitig eine Zumutung zu sein mit unserem Blick auf die Welt jeweils. Aber ich finde, wir müssen schon klarer werden, gerade bei Antisemitismus, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden können. Und das wiederum braucht aber viel mehr Wissen über Antisemitismus. Und das macht mir ein bisschen wenig Hoffnung, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich sehe nicht, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit Antisemitismus in seiner ganzen Breite stattfindet, gesellschaftlich.
Ja.
Ich finde, das war kein Widerspruch, sondern einfach nur eine sehr viel fundiertere Erklärung des Begriffs Debatte. Also das.
Okay,
ja.
Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen auf so einen Teilaspekt von dem abzielt, was Maria gerade gesagt hat, nämlich, dass wir als Zivilgesellschaft da auch irgendwie sozusagen Flagge zeigen müssen. Und ich frage mich so, wenn ich überlege, wer ist denn diese Zivilgesellschaft? Das sind natürlich wir alle, aber das ist auch einfach ein riesengroßer, disparater Haufen. Und ich frage mich, kann denn da dann irgendwie Pop was bewirken und uns sozusagen als Zivilgesellschaft einen gegen Antisemitismus? Und ist das nicht vielleicht das, was am Ende so ein Song wie Oktober in Europa leisten könnte?
Ja, ich glaube das schon. Also ich glaube vor allem, die Frage, die wir uns ja dabei auch noch stellen müssen, ist, wer ist das Zielpublikum dafür noch? Ne? Also die schon voll im Antisemitismus drin sind, wahrscheinlich eher nicht mehr. Also ne, Leute da wieder rauszubekommen, das ist, glaube ich, kein Fall mehr für Debatte, sondern das ist dann, ne, da gibt's dann Verbände, die so Exit-Strategien erarbeitet haben und da Monate und Jahre und Jahrzehnte daran arbeiten, sondern das ist dieser, wie nennt man das dann immer, als interessiert unterstellte Dritte, der sich die auch die scheußlichen Dinge anhört und sich fragt, ob da nicht was dran sein könnte, und denen klar zu signalisieren, nein, an Menschenverachtung kann nichts dran sein. Das ist was, was auch, also niemals allein natürlich, aber auch der Pop, glaube ich, sehr gut leisten kann.
Es gibt kein Schlusswort bei diesem Thema. Aber ich mache jetzt einfach mal einen Punkt. Ich danke dir, Jakob Bjerza, dass du dabei warst, und dir, Maria Latkovic, dass du heute bei Lakonisch Elegant mitdiskutiert hast.
Und ich habe Elena gerade beobachtet. Das Lustige ist, sie hat wirklich gerade einen Punkt gemacht mit einem Bleistift auf dem Zettel.
Wirklich? Habe ich gar nicht gemerkt.
Ja.
Wie das Gehirn und die Hände miteinander verkoppelt sind. Ja, und danke Kaiser Rabi.
Und danke Elena Gorges.
Und wenn ihr Anmerkungen habt, die ihr bestimmt habt, wenn ihr diese Folge gehört habt, weil man kann nicht immer alles sagen und mitsprechen und mitdenken, das wissen wir auch, dann schreibt uns gerne an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Danke euch fürs Zuhören.
Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.